Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast.
Ich glaube, wir kennen das alle. Diese Angst davor, in der Schule von den anderen nicht gemocht zu werden.
Dann sagt der Lehrer, ja, wir machen jetzt mal eine Umfrage. Ich habe Fragebögen vorbereitet. Die erste war, neben wem möchtest du besonders gern sitzen? Und die andere Frage war, neben wem möchtest du auf gar keinen Fall sitzen? Unbeliebt war vor allem ich. Kein einziger wollte neben mir sitzen. Und irgendwie 14 oder 19 Leute wollen auf gar keinen Fall neben mir sitzen.
Das ist Ulrike. Sie erzählt von einer Situation Anfang der 80er, da ist sie 14 Jahre alt. Und für sie ist es nicht nur so eine diffuse Angst vor dem Ausgeschlossensein. Sie kriegt das schwarz auf weiß.
Also ich habe mir immer für mich geträumt, dass die anderen nicht mögen, dass ich Freunde haben könnte und solche Sachen. Und da war halt klar, Wunschtraum, nee, geht nicht, stimmt nicht, alles falsch.
Judith Geffert hat uns Ulrikes Geschichte mitgebracht. Judith, wieso passiert ihr das?
Ja, Ulrike ist in ihrer Schulzeit eine Außenseiterin. Ihre MitschülerInnen finden sie komisch, weil sie eben nicht dieselben Klamotten trägt oder nicht dieselben Musik hört wie sie. Und sie hat auch so eine sehr direkte Art, mit der sie oft bei anderen aneckt. Und Ulrikes Familie ist Teil einer evangelikalen freikirchlichen Gemeinde, die ihr Großvater aufgebaut hat. Sie ist eigentlich die ganze Zeit dort eingebunden und stark gläubig. Na, und das finden die anderen Kinder auch seltsam.
Bei Freikirche, da haben bestimmt ganz viele jetzt direkt so Klischees im Kopf, zum Beispiel kein Sex vor der Ehe und dass die Bibel in solchen Kirchen ganz, ganz eng ausgelegt wird.
Naja, es gibt tatsächlich super viele verschiedene Freikirchen und Ulrike ist es wichtig, dass das hier ihre persönlichen Erfahrungen mit der Freikirche sind und man das nicht pauschal auf alle freikirchlichen Gemeinden anwenden kann. Aber ja, Ulrikes Gemeinde gilt als sehr konservativ. Da ist Sex vor der Ehe auf jeden Fall tabu und außerdem glaubt Ulrikes Gemeinde an die sogenannte Entrückung.
Wir haben immer erwartet, dass der Herr Jesus wiederkommt, so quasi mit Pauken und Trompeten und Engeln und so. Wer an Gott glaubt, so ein richtiger evangelikaler, fundamentalistischer Christ ist, der wird denn entrückt, also stirbt nicht, sondern kommt schwuppdiwupp sofort in den Himmel. Und auf der Erde ist denn der Antichrist und wütet und alles ist ganz furchtbar.
Und die Gemeinde glaubt, dass die Bibel wortwörtlich von Gott kommt und alles, was darin steht, wahr ist.
Wenn man an sowas glaubt, dann hat das ja auch Auswirkungen aufs Leben. Wie wächst Ulrike auf?
Sie lebt gemeinsam mit ihren beiden deutlich älteren Brüdern und ihren Eltern in der Nähe von Hamburg. Ihr Vater, der ist Künstler und der wird später Kunsterzieher an Ulrikes Schule. Und ihre Mutter, die kommt aus der Modebranche, aber hat für die Familie alles aufgegeben. Als Kind hat Ulrike einen extremen Freiheitsdrang. Sie ist neugierig und liebt die Natur. Und das hat mir auch Karin erzählt. Die kennt Ulrike seit dem Kindergarten.
Sie war beim Spielen eher wie ein Junge. Sie spielte auch so typisch Jungsspiele, immer so mit Stock. Und sie strömerte so durch den Wald und über die Wiesen. Und sie erforschte alles, sei es Insekten oder Pflanzen.
Das ändert sich dann ungefähr, als Ulrike 10 ist. Ihrer Mutter geht es gesundheitlich nicht gut und Ulrike muss zu Hause viel Verantwortung übernehmen. Und sie hat kaum Privatsphäre.
Allein um das Haus zu verlassen, musste ich durch das Schlafzimmer meiner Eltern.
Eigentlich durften wir anderen Kinder nie zu ihr zum Spielen kommen. Begründung war immer, ja, ihre Eltern würden dann auch Mittagsschlaf machen.
Ulrike hat weder in der Schule noch in der Freikirche richtige FreundInnen.
Sie musste immer fragen, wenn sie irgendwo hin wollte. Und es durfte nicht spät abends sein. Es musste eben auch eine Aktivität sein, die nicht entgegen dem Glauben steht.
Den Großteil ihrer Zeit verbringt sie allein. Es ist das Jahr 1981. Ulrike ist 14 und mit ihren Eltern im Urlaub. Wie immer 3 Wochen auf der ostfriesischen Insel Jüst. Nachmittage am Strand, viel lesen und gemeinsam spazieren gehen. An einem Tag, da sind sie gerade im Ort unterwegs, entdeckt Ulrike eine Ankündigung in einem Glaskasten.
Kinderdisco, Jugenddisco im Haus des Kurgastes, Sonntagnachmittag. Und da denke ich, oh, da will ich hin. Meine Eltern sind völlig schockiert, sowas habe ich vorher noch nie gesagt. Ich habe immer nur klassische Musik und Classic Jazz gehört. Ich bin nie mit irgendwelchen Leuten eigentlich unterwegs und jetzt will ich plötzlich in die Disco.
Für Ulrikes Eltern ist das auch deshalb so ungewohnt, weil sie Ulrike sonst kaum alleine rausgehen lassen. Vor allem ihr Vater ist übervorsichtig und kontrollierend.
Also im Grunde hat er gesagt, dass ich vergewaltigt werde, wenn ich nur die Nase vor die Tür stecke. Spazieren gehen im Dorf ging nicht. Am Strand allein spazieren abends auch nicht. Überall wird man vergewaltigt. Meine Eltern hatten so die Taktik, sie haben mir nichts verboten, sondern normalerweise haben sie so lange auf mich eingeredet und gesagt, dass ich doch vernünftig sei und immer auf mich eingeredet, geredet. Ah, was willst du denn da? Ja, sag ich, tanzen. Ja, wieso? Und du kannst doch gar nicht tanzen.
Aber diesmal lässt Ulrike nicht locker. In die Jugenddisco will sie unbedingt gehen. Sie diskutiert mit ihren Eltern, bis sie ihr das erlauben. Am Sonntagnachmittag macht Ulrike sich fertig. Sie wäscht sich die Haare und sucht sich ihre schönsten Klamotten raus.
Und dann habe ich eine Bluse mit, die hatte meine Mutter sich mal genäht. Die ist so weiß und so überall gekräuselt, dass man ja keine Formen sieht. Aber trotzdem die schickste Bluse, die ich habe. Schminke geht natürlich nicht.
Das Haus des Kurgastes ist etwa 10 Minuten zu Fuß von ihrer Unterkunft entfernt, auf einer kleinen Anhöhe, von der aus man das Wattenmeer und die Nordsee sieht. Um zum Disco-Raum zu kommen, muss Ulrike erstmal an einem Fernsehraum vorbei.
Und dann höre ich schon so ein bisschen Musik und dann mache ich eine Tür auf.
Der Raum ist dunkel und relativ leer. Tische und Stühle sind an die Seite geräumt und ein paar bunte Lichter blinken. Jungs und Mädchen haben sich in kleine Grüppchen aufgeteilt.
Und dann sind da so Leute, so in meinem Alter, und ich kann gar nichts mit denen anfangen. Ich kenne natürlich auch die Musik nicht. In der Schule ist das immer so, wenn ich mich zu Mädchen stelle, die im Kreis stehen, dann bin ich immer so die Beule am Kreis. Hier dränge ich mich so ein bisschen dazwischen und dann frage ich ein Mädchen, ja, was ist denn das für Musik? Ja, Rockmusik. Und wie tanzt man dazu? Ja, mal gucken.
Eine ganze Weile steht Ulrike bei der Mädchengruppe, bis die Tür aufgeht.
Mein Vater und meine Mutter stehen in der Tür und starren zu mir rüber. Und dann gehe ich hin. Und mein Vater sagt, wenn der Herr Jesus jetzt wiederkommt, möchtest du, dass er dich an so einem Ort vorfindet? Und da bin ich völlig platt. Also so wie, als ob alles schwarz um mich wäre.
Ulrike blickt nicht mehr zurück. Sie nimmt ihre Jacke, bedankt sich bei ihren Eltern dafür, dass sie ihr das gesagt haben, und geht mit ihnen zurück in die Pension.
Und es war für mich völlig klar, dass Jesus wiederkommt und alles. Und dass er dann enttäuscht ist, wenn ich in der Disco bin und tanze.
Krass, dass das dann so wichtig für sie ist, dass sie klein beigibt. Was ich noch nicht ganz verstehe, Judith, was an der Disco ist für Ulrikes Eltern so schlimm?
Ja, da geht's wieder um diese Entrückung, von der Ulrike schon erzählt hat. In Ulrikes Gemeinde ist alles auf das Leben im Himmel ausgerichtet und so weltliche Freuden, die sind da irgendwie verpönt für ihre Eltern.
In der Disco tanzt man und das ist sinnlich und stark und alles ist schlecht, wo man Kraft haben kann, wo man andere Eindrücke gewinnt.
Das ist ja dann ein wahnsinniger Druck, der auf ihr liegt. So viele Zwänge, so viele Gebote.
Ja, genau. Und das führt auch dazu, dass sie sich auch Sorgen um ihre MitschülerInnen macht. Die folgen ja diesen Geboten nicht. Und deshalb bringt sie das Thema Gott in der Schule an. Und daran erinnert sich auch Karen noch.
Es war ihr, glaube ich, wichtig, uns überzeugen zu können, aus dem Ansatz heraus uns damit vielleicht vor der ewigen Hölle zu erretten oder sowas in der Art. Aber das machte sie natürlich auch nicht gerade beliebter.
Als Ulrike 15 ist, erkrankt ihre Mutter schwer an Krebs. Ab da wird alles anders.
Kurz bevor wir wieder nach Jüst fuhren, da musste meine Mutter ganz schnell operiert werden und ich durfte allein schon mal vorausfahren.
Ulrikes Vater begleitet ihre Mutter in die Klinik. Ulrike können sie dort erstmal nicht gebrauchen. Außerdem kennen die Pensionswirte auf Jüst Ulrike gut und können die Eltern anrufen, falls was ist.
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein paar Tage ohne Aufsicht leben können. Ich habe gar nichts Schlimmes gemacht. Ich bin nur spazieren gegangen am Strand, bin zum Frühschwimmen gegangen.
In den Monaten nach dem Urlaub macht Ulrikes Mutter eine Bestrahlung.
Und dann waren meine Eltern sehr mit sich selbst beschäftigt.
Mit 16 fängt Ulrike an, in den Sportverein zu gehen. Erst Karate, dann Kickboxen.
Und das hat mir so gut gefallen. Ich muss dazu sagen, ich war völlig körperlos gewesen, hatte irgendwie nie richtig Sport gemacht. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und da Muskeln gesehen. Das kannte ich ja gar nicht.
Sie ist die einzige Frau in der Trainingsgruppe. Zum ersten Mal lernt sie Männer als Kumpels kennen und nicht als potenzielle Gefahr.
Dann hatte ich eben auch ein Argument, meinen Eltern zu sagen, ja, wenn mein Vater wieder irgendwie mit Vergewaltigungen anfing und diesen Drohungen, dann sich sagen konnte, ich kann mich aber auch wehren.
Das eröffnet Ulrike neue Freiheiten. Sie beginnt, regelmäßig nach Hamburg zu fahren, um sich Kammermusik oder Jazzkonzerte anzuhören.
Ich hatte dann immer irgendwie ein ganz billiges Ticket für was weiß ich irgendwo am Rand und habe mich dann mal nach vorne gesetzt.
Im Mai 1986 macht Ulrike Abitur. Seit sie ein Kind ist, träumt sie davon, danach ganz weit wegzugehen.
Die anderen sind 3 Wochen oder ein Jahr in die USA oder sonst wohin, durfte ich nicht.
In der Mitgliederzeitung ihrer Gemeinde findet sie einen Artikel über eine evangelikale theologische Hochschule in der Nähe von Paris.
Und religiöse Fragen, das interessierte mich schon.
Im September 1986 zieht sie auf dem Unicampus in Vaux-sur-Seine ein. Die Hochschule liegt direkt an der Seine, circa 1 Stunde mit dem Zug vom Pariser Zentrum entfernt. Aber eine Fahrkarte nach Paris ist teuer, der Weg dorthin zu weit. Ulrike bleibt auf dem Campus und vertieft sich in ihr Studium, lernt Althebräisch, Altgriechisch und Latein und sie lernt zum ersten Mal Leute aus anderen evangelikalen Freikirchen kennen.
60 Studenten aus 20 Nationen, die Hälfte von uns kam aus Afrika, die andere Hälfte aus Europa, Asien, Amerika. Also ganz, ganz unterschiedlich. Man trifft sich dann abends mal zu so einem Kräutertee, besucht sich gegenseitig auf den Zimmern.
Viele Studierende leben das ganze Semester im Wohnheim auf dem Campus, essen gemeinsam zu Mittag und zu Abend und verbringen viel Zeit miteinander. 1987 ist Ulrike 21 Jahre alt und studiert im 2. Studienjahr. 2-mal die Woche gibt's in der Uni vormittags einen kurzen Gottesdienst. Die Studierenden sollen darin Zeugnis geben, also von Erlebnissen erzählen, die ihr Gottvertrauen bestärkt haben.
Ich überlege seit Tagen, was eigentlich wichtig ist, was ich vielleicht an der Hochschule erlebe.
Der Gottesdienst findet in einem Hörsaal der Hochschule statt. Unbequeme Holzstühle mit Klapptischen, vorne eine Art Pult.
Ja, und dann stehe ich auf und stelle mich halt hinter diese Kanzel und fange zu erzählen. Ich gucke auf die Leute, ein paar Frauen, vor allem Männer, Professoren, Studenten.
Es ist voll im Hörsaal.
Und das sind alles Leute, die ich in den letzten 1,5 Jahren kennengelernt habe. Mir ist halt klar, dass die für mich sehr wichtig geworden sind. Dass ich da was gelernt habe und was gemerkt habe, was ich vorher nie wusste. Dass ich nämlich gern mit anderen zusammen bin. Ich habe immer zu Hause den Spruch gehört, ein echter Heidmüller ist gern allein.
Erst in Frankreich hat Ulrike gemerkt, dass sie die Gemeinschaft anderer Leute genießt.
Ja, und das erzähle ich dann eben. Und dann sehe ich so die Zuschauer, deren Gesichter.
Sie dankt Gott für diese Erfahrung. Dann lächelt sie in die Runde.
Für Ulrike ist das ein Riesending. Wie reagieren denn ihre KommilitonInnen?
Also Ulrike erinnert sich nicht so richtig an eine besonders auffällige Reaktion, aber sie denkt heute, dass viele verwundert waren über ihre Offenbarung und sich das eben nicht haben anmerken lassen.
Was mich heute wirklich frappiert, ist, wie selbstverständlich ich das erzählt habe, dass ich über 20 Jahre alt werden musste, um die menschliche Gemeinschaft wirklich schätzen zu können.
Manche sprechen sie auch später darauf an, dass sie ihr Zeugnis mutig fanden zum Beispiel.
Was ja krass klar wird dabei ist, in was für einer Bubble Ulrike aufgewachsen ist. Wie ist eigentlich Ulrikes Verhältnis zu den Eltern in der Zeit? Sie hat ja dann Abstand. Haben die noch irgendwie viel Kontakt?
Also das ist ja eine ganz andere Zeit damals, 80er Jahre, keine Handys, kein Internet. Mhm. Aber es gibt die Möglichkeit, dass Ulrikes Eltern sie regelmäßig anrufen.
Festnetz gibt es, genau.
Genau, Festnetz gibt's und einmal die Woche rufen sie an und sie schreiben auch regelmäßig Briefe.
In diesen Briefen hat mein Vater immer geschrieben, dass er weiß, dass Jesus mich führt und dass Gott mich führt und dass er für mich betet.
Und in den Semesterferien, da muss Ulrike auch immer wieder nach Haus. Also man hört schon, sie hat eine gewisse Distanz, aber so richtig unabhängig ist sie nicht. An einem Tag in ihrem 3. Studienjahr macht Ulrike sich früh morgens fertig. Sie packt ihren College-Block, Textmarker und ein paar Kugelschreiber in ihren Rucksack. Und etwas Proviant.
Ein großes Stück Baguette, dazu ein Stück Brie, ein bisschen Gurke, eine Mandarine, auch 2 und ein Apfel.
Dann macht sie sich auf den Weg. Eine Viertelstunde zu Fuß an der Landstraße entlang zum Bahnhof. Eine Stunde dauert die Fahrt bis zum Bahnhof Paris-Saint-Lazare.
Dann steige ich in die Metro und steige um.
Ulrike ist unterwegs in eine kleine ökumenische Bibliothek in der Nähe vom Jardin du Luxembourg, um für eine Hausarbeit zu recherchieren.
Jetzt geht es darum, die Bibel selbstständig auszulegen. Also man hat den griechischen oder hebräischen Urtext und dann übersetzt man den und versucht herauszufinden, in welchem Kontext wurde der gesprochen und was bedeutet das für uns heute.
Kolosser 3, Vers 1 bis 4 soll Ulrike auslegen. Eine kurze Stelle aus dem Neuen Testament, in der zum Beispiel steht, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.
In der Hochschule gibt es zwar eine Bibliothek halt, aber die ist nur so mittelgut bestückt und das reicht mir nicht.
In dieser Bibliothek dagegen hat sie Zugang zu liberalen, also nicht evangelikalen Texten, die sie noch nie gesehen hat. Sie liest darin zum Beispiel, dass die Texte in der Bibel nicht wortwörtlich von Gott kommen, sondern dass sie in einem jahrhundertelangen Überlieferungsprozess entstanden sind. Den ganzen Vormittag macht sie sich Notizen.
Ja, und das ist für mich so ein richtiges so Erlebnis, dass ich merke beim Lesen, mir wird ja nicht warm, aber ganz anders. So, als ob ich zum ersten Mal richtig atmen kann seit langer Zeit. So ein Wissensdurst.
In der Mittagspause geht sie in einen kleinen Park gegenüber der Bibliothek.
Und dann setze ich mich da auf eine Bank und es ist mein Baguettebrot und mein Brie und mein Apfel und bin einfach glücklich.
Der Zug zurück zum Campus folgt ein Stück weit der glitzernden Seine im Nordwesten von Paris.
Und dann gucke ich aus dem Fenster und merke schon, dass mir so Ideen kommen, die eigentlich nicht so konform sind zu dem, was ich immer gehört hatte. Und dann merke ich aber auch, dass mir das gefällt. Dass es was anderes ist, was Neues ist und nicht so was Angstmachendes, sondern eher irgendwie Richtung Freiheit geht.
Nach dem Abendessen und dem Abwaschdienst schnappt sich Ulrike ihre Schreibmaschine, ihre Notizen, Block und Stift und geht in das gegenüberliegende Uni-Gebäude.
Es ist wirklich alles ganz still. Ich habe das ganze Riesenhaus für mich, die ganze Villa für mich.
Ab und zu, wenn ein schwerer Frachtkran auf der Seine vorbeifährt, spürt man das Gebäude vibrieren.
Manchmal hört man eine Nachtigall oder ein Käuzchen. Da sind viele Käuzchen. Das habe ich mir immer in meinem Kalender oder ins Tagebuch notiert. Käuzchen wieder mit der Uhrzeit.
In dem Unterrichtsraum tüftelt Ulrike an ihrer Hausarbeit. Die Stunden vergehen. 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr. Ulrike ist vertieft und konzentriert. Ihr ist egal, dass sie morgens wieder früh aufstehen muss.
Also ich spüre das heute noch, diesen Zauber vom Denken.
Und während sie denkt und schreibt, wird ihr klar, dass die Frage nach der Entrückung, die ihr ganzes Leben bestimmt hat, also die Frage nach Himmel und Hölle, gar nicht mehr so wichtig ist.
Ich habe immer gehört, später im Himmel wird alles gut. Und später im Himmel sind wir erfüllt und dann ist das Heil später im Himmel. Und jetzt komme ich plötzlich darauf, dass es eben hier schon das Heil ist. Und dass man nicht erst sterben muss, sondern dass man jetzt schon nicht nur gerettet ist, sondern so eine ganz tiefe Verbundenheit mit Jesus hat. Und dass ich jetzt keine Angst haben muss vor der Hölle, sondern dass ich quasi in meinem Glauben ruhen kann und mir sicher sein kann. Und dass es nicht so um so einen strafenden Gott geht, sondern um einen liebenden Gott, mit dem ich quasi eins bin.
Ulrike schreibt bis tief in die Nacht und fällt dann körperlich total erschöpft ins Bett.
Wahnsinn, dass sowas wie Hausarbeit schreiben ja sozusagen die Basis, an die man glaubt, nach der man lebt, komplett ändern kann.
Ja, voll.
Gibt sie eigentlich diese Hausarbeit dann genauso ab, obwohl sie ja dann nicht der evangelikalen Lehre entspricht?
Ja, genau so gibt sie das dann ab und sie bekommt dann zwar so einen ellenlangen Kommentar von ihrem Prof wieder, der sagt auch ganz klar darin, dass er mit ihrem Ergebnis nicht so ganz einverstanden ist, aber fachlich ist ihre Arbeit halt einwandfrei und sie bekommt trotzdem eine gute Note. Aber viel wichtiger ist, in ihr drin, da bewegt sich was.
Das war für mich, zack, von da an war alles anders und das haben die anderen mir auch angemerkt.
Ja, sie will ihr Studium in Frankreich jetzt nicht mehr beenden. Sie möchte liberale Theologie in Deutschland studieren. Und das spricht sich ziemlich schnell rum in der Hochschule.
Ja, dann kann man sich vorstellen, dass in dem Umfeld das dann nicht alle so richtig super finden, oder?
Nee, absolut nicht. Ulrikes KommilitonInnen können ihre Entscheidung gar nicht nachvollziehen. Alle paar Tage sucht jemand das Gespräch mit ihr.
Einmal zum Beispiel kommt Yusuf in mein Zimmer und sagt da, ja, mit Deutschland und das geht doch nicht und willst du deinen Glauben verlieren? Und dann zieht er ein Buch raus und fängt an vorzulesen. Und das ist irgendein liberales deutsches Theologiebuch. Und mich kotzt das so dermaßen an, dass ich auf Durchzug schalte.
Ein halbes Jahr nach der Abgabe ihrer Hausarbeit, mit 22 Jahren, zieht Ulrike dann nach Tübingen und studiert dort an der Evangelisch-Theologischen Fakultät.
Ich habe in einem Wohnheim gewohnt und konnte mit dem Fahrrad überall hin. In die Stadt, überall hin, ins Kino.
Geht zum ersten Mal in ihrem Leben richtig in die Disco.
Diese Nebel, der nach Himbeere roch und diese Leuchtkugel und solche Geschichten. Für mich war das ja der Sündenpfuhl eigentlich, aber ich fand es einfach nur prima.
Ihre neuen Kurse an der Uni inspirieren sie. Und zum ersten Mal seit langer Zeit lernt sie hauptsächlich Menschen kennen, die nicht evangelikal sind.
Ich habe ganz viel über mein Leben, also von den Evangelikalen und von meinen Eltern erzählt.
In ihrem ersten Semester in Tübingen brodelt es so richtig in Ulrike. Ihre neuen KommilitonInnen hören ihr geduldig zu, aber das Verständnis, das sich Ulrike so dringend wünscht, das findet sie nicht immer.
Diese eine Freundin, die meinte dann auch, so schlimm, wie ich immer sage, könnte es in der Familie und der Freikirche doch nicht gewesen sein, weil ich sei ein netter Mensch geworden.
Sie fühlt sich einsam. Sie sehnt sich nach Anerkennung.
Ja, das ist auch die Hilflosigkeit. Ich habe die Leute auch überfordert. Ich habe ja ständig... Ich brauchte unbedingt Gesprächspartner und es platzte aus mir raus.
In dieser Zeit wird Ulrike immer klarer, sie kann und will nicht mehr Mitglied in der evangelikalen Freikirche sein.
Mich verbindet da nichts mehr.
Im April 1991 ist Ulrike über Ostern zu Hause in der Nähe von Hamburg. Als sie das Atelier ihres Vaters betritt, groß und lichtdurchflutet, da hat Ulrike schon ein schlechtes Gefühl.
Je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, dass ich mich mit meinen Eltern im Grunde gar nicht verstehe, dass wir wenig gemeinsam haben.
Ulrikes Vater sitzt an der Hobelbank und arbeitet an einer Skulptur aus Draht und Gips. Gerade mischt er eine klebrige Masse aus Gipspulver, Wasser und ein bisschen Leim in einem kleinen schwarzen Plastikbecher an. Ulrike stellt sich vor ihn.
Ich habe jetzt nachgedacht und ich habe mich jetzt entschieden und ich werde aus der Freien Evangelischen Gemeinde austreten. Und da sagt er erstmal gar nichts.
Ihr Vater schaut nach unten und bewegt sich nicht.
Ja, und dann drehe ich mich um und gehe wieder raus.
Sie geht durch den langen Flur in ihr Zimmer.
Und atme erstmal auf. Ich habe es hinter mir. Ja, und dann höre ich Schritte. Und mein Vater kommt rein. Und er sagt, ich möchte dir nur sagen, dass du immer weißt, dass du meine Tochter bist und dass ich dich liebe, egal was du tust. Und dann nimmt er mich in den Arm und ich glaube ihm nicht.
Ulrikes Vater weint, als er sie umarmt. Aber Ulrike steht nur starr da und wartet, dass ihr Vater sie wieder loslässt.
Mein Vater hat fast nie Gefühle gezeigt und da zeigt er halt mal Gefühle, aber und ich glaube sie ihm nicht. Das ist schon hart.
Warum kann Ulrike das denn nicht annehmen, nicht an sich ranlassen?
Ja, ihr reicht's halt einfach. Also ihr Vater, der hat sie ja ihr Leben lang versucht zu kontrollieren und zu manipulieren. Und sie möchte das jetzt einfach nicht mehr.
Also das heißt, sie braucht einen Cut, sie braucht Abstand. Ja. Was heißt das dann für die Beziehung zu ihren Eltern?
Ja, genau, sie braucht einen Cut. Sie bricht den Kontakt zu ihren Eltern danach auch ab. Und mit ihrem Vater hat sie bis zu seinem Tod 5 Jahre später auch kaum noch Berührungspunkte. Zu ihrer Mutter kann sie erst nach seinem Tod dann wieder eine Beziehung aufbauen. Gleichzeitig fängt sie eine Therapie an und kann endlich über all das sprechen, was sie belastet. Und sie beginnt wieder mit dem Sport. Diesmal mit Boxen. Sie klemmt sich so richtig dahinter und geht mehrmals die Woche trainieren. Und jetzt kommt, glaube ich, die überraschendste Wendung dieser ganzen Geschichte. Ich habe dir nämlich einen Radiobeitrag mitgebracht aus dem Jahr 1994. Mhm. Ulrike hat mir den von einer alten Kassette vorgespielt. Also sie weiß selbst nicht mehr ganz genau, auf welchem Sender der lief.
Hallo, ich bin Ulrike Heidmüller. Ich studiere im 12. Semester in Tübingen evangelische Theologie und mein Hobby ist Boxen.
Sehr zierlich ist sie gebaut, die 27-jährige Ulrike Heidmüller. Niemals käme man auf die Idee, dass die gebürtige Hamburgerin zweimal in der Woche in den Ring steigt und die Fäuste schwingt. Doch für Kampfsport hat sich die Theologiestudentin schon immer interessiert, was ihr mitunter auch schon gute Dienste geleistet hat.
Ich habe das also angewendet. Da wollten mich bei McDonald's auf dem Klo, da kamen Jungs rein und die wollten mich nicht rauslassen, es sei denn, ich gebe dem einen Kuss, hat er sich vor die Außentür gestellt und hat da keinen Kuss gekriegt, sondern einen Kinnhaken.
Oh, stark. Stark, also wirklich gut.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch so krass, wie sie da charakterisiert wird, ne? Diese zierliche.
Ja, genau.
In diesem Jahr hat Ulrike einen Antrag beim Deutschen Amateurboxverband gestellt, dafür, dass Frauen auch an Amateurbox-Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Denn bis dahin, also 94, dürfen das nur Männer.
Das sehe ich überhaupt nicht ein, dass irgendwelche alten Männer mir irgendwas verbieten oder anderen Frauen irgendwas verbieten. Also ich tue, was ich will und Punkt.
Ja, also Ulrike lässt sich jetzt einfach nichts mehr sagen. Und mit diesem Antrag tritt sie in einen riesigen Medienrummel los. Sie kriegt total viele Anfragen von Zeitungen und Radiosendern. Sie tritt dann auch in Talkshows auf.
Das war für mich auch nochmal ein Wendepunkt, weil ich plötzlich die Möglichkeit hatte, in der Öffentlichkeit zu argumentieren und für etwas einzutreten, was ich wichtig fand.
Und sie hat auch Erfolg. 1995 wird der Antrag angenommen und seitdem dürfen Frauen Amateur-Boxwettkämpfe austragen.
Was für eine wahnsinnig tolle Entwicklung, wenn wir uns nochmal vor Augen führen. Dieses Mädchen, das da aus der Disco voller Angst rausgeht und jetzt eine Frau, die sagt, ich lass mir nichts mehr sagen von alten Männern. Da ist doch bestimmt auch noch viel mehr passiert, oder?
Ja, das ist ja alles schon fast 30 Jahre her. Seitdem ist einiges passiert. Sie hat ihr Theologiestudium abgebrochen. Sie ist dann auch tatsächlich komplett aus der Kirche, also auch aus der Landeskirche ausgetreten, hat nochmal Politikwissenschaft studiert und arbeitet jetzt selbst als Journalistin, weil sie gesehen hat, wie viel man damit bewirken kann.
Nur war ja Glaube immer einfach wichtig für Ulrike. Hat sie damit komplett abgeschlossen?
Nee, sie ist tatsächlich vor kurzem wieder in die Landeskirche eingetreten und sie tastet sich ganz vorsichtig wieder ran.
Ich würde gern glauben. Den Glauben, den ich früher hatte, den habe ich nicht mehr und ich bin froh, dass ich den los bin.
Judith, danke, dass du uns Ulrikes Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne.
Freikirchen waren ja immer wieder ein Thema bei uns in der 100. Wir haben schon Freikirchen kennengelernt, die liberal waren und Menschen auch durchaus eine Stütze waren, aber wie hier in dieser Geschichte sehen wir auch immer wieder, es lohnt sich genau hinzuschauen. Vor allem für Kinder und Jugendliche in so einer Situation, damit sie nicht alleine sind mit diesen Zwängen, die da vielleicht auf ihnen lasten. Links zum Thema Freikirchen zu Seiten, die Unterstützung bieten, findet ihr in unseren Shownotes und auf deutschlandfunknova.de. An dieser 100 beteiligt waren Julian Speyer, Niloufar Elhami, Julia Rosch, Taina Grünzig und Andy Fulford. Ich bin Paulus Müller. Macht's gut. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova 100. Der Story Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.